Du großer Gott, unser Vater im Himmel, herzlich sagen wir Danke dafür, dass du uns dein Wort schenkst. Hab Dank, dass du uns segnest, dass du uns auf dich hinweist, dass du uns Gnade gibst, dass wir dein Wort lesen und dich dadurch immer besser kennenlernen dürfen und Orientierung finden dürfen in dieser Welt. Bitte öffne du mir jetzt den Mund, deine Worte zu reden. Gib du uns offene Herzen, dass du unsere Herzen erreichst durch dein Wort. Und schenk, dass wir näher zu dir kommen dürfen und verstehen dürfen, wo du uns haben möchtest und wie du uns segnen möchtest. Hab herzlich Dank dafür. Wir befehlen uns dir und deiner Gnade an. Amen. Auf das heutige Thema bin ich aufmerksam geworden durch die aktuelle Stimme der Märtyrer, also die Zeitschrift der Hilfsaktion Märtyrerkirche, und zwar durch einen Artikel über Nordkorea. Dort wird ein Eric Foley, das ist der Leiter der südkoreanischen Partnerorganisation, interviewt und nach den Verhältnissen der Christen in Nordkorea gefragt. Nordkorea steht nach dem aktuellen Weltverfolgungsindex von Open Doors immer noch auf Platz 1 der Weltrangliste der meisten Christenverfolgung. Und dann beschreibt er die schwierigen Verhältnisse dort. Es ist zum Beispiel verboten, eine Bibel zu besitzen. Es ist verboten, zu beten. Das Augenschließen beim Gebet ist verboten. Allerdings muss in jedem Haus an prominenter Stelle ein Bild von dem Kim Il-sung oder Kim Jong-il, also einem der vorherigen Führer, hängen. Und vor jeder Mahlzeit, beziehungsweise bei jedem Abendessen, müssen die Bewohner auf dieses Bild schauen und sagen: Danke, Vater Kim Il-sung, für das Essen. Christsein findet dort in der Familie statt. Und die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß, dass man außerhalb der Familie jemals einem anderen Christen begegnet. Und wenn das Christsein publik wird, wenn das rauskommt, dann droht Straflager. Etwa ein Drittel der Christen ist in Straflagern interniert und in der Regel werden gleich ganze Familien abtransportiert und möglichst auch noch die Nachbarn drumherum. Der christliche Glaube wird vom Verständnis her wie ein Virus gesehen, das dort um sich greift und dem man ganz schnell Einhalt gebieten muss. Und auch die Kinder hören in der Regel nicht vom Evangelium, weil das viel zu gefährlich ist, denn in der Schule haben die Lehrer den Auftrag, doch mal nachzufragen, ob die Eltern vielleicht ein besonderes Buch lesen oder manchmal mit geschlossenen Augen reden oder vielleicht besondere Lieder singen. Und die Gefahr ist viel zu groß, dass die Kinder sich da verplappern könnten. Und ich möchte aus dem Artikel der Stimme der Märtyrer den letzten Absatz dieses Interviews einmal vorlesen, unter der Überschrift: Wie können wir für nordkoreanische Christen beten? Wie können wir für euch beten? Das war die erste Frage, die ich dem ersten nordkoreanischen Christen aus der Untergrundkirche gestellt habe, dem ich jemals begegnet bin. Das sagt hier Foley. Er antwortete: Für uns beten, wir beten für euch. Ich dachte, da muss wohl etwas mit der Übersetzung schiefgegangen sein. Warum sollte er für uns beten? Wir kommen aus den Vereinigten Staaten. Wir sind frei, unabhängig. Warum sollte er für uns beten? Er sah die Überraschung in meinem Gesicht und sagte: Das ist das Problem mit euch Amerikanern. Ihr habt so viel. Ihr habt viel Geld, viel Freiheit, so dass ihr letztlich an euer Geld und an eure Freiheit glaubt. Wir nordkoreanischen Christen haben weder Geld noch Freiheit. Wir haben nur Jesus, aber wir haben herausgefunden, dass Jesus genügt. Und diese Erkenntnis geben die Christen weiter und bringen so Hoffnung in das Land der Bedrängnis. Durch diesen Abschnitt bin ich auf das heutige Thema gekommen und möchte das zum Anlass nehmen, ein bisschen dem Begriff der Freiheit nachzuspüren und möchte hier vieles weglassen aus Zeitgründen und aus Komplexitätsgründen. Aber etwas möchte ich dazu nehmen, das ganz eng mit unserer Freiheit verknüpft ist, nämlich den Humanismus. Moment, jetzt, genau. Warum halte ich den Humanismus im Zusammenhang mit unserer Freiheit für so wichtig? Er ist die Grundlage unserer Gesellschaft. Und ich habe hier einmal aus der Brockhaus-Enzyklopädie das Stichwort Humanismus herausgesucht. Dort heißt es: Humanismus ist allgemein das Bemühen um Humanität, um eine der Menschenwürde und freien Persönlichkeitsentfaltung entsprechende Gestaltung des Lebens und der Gesellschaft durch Bildung und Erziehung und/oder Schaffung der dafür notwendigen Lebens- und Umweltbedingungen selbst. Das, worauf es mir ankommt, habe ich hier hervorgehoben, die freie Persönlichkeitsentfaltung. Der Humanismus ist Grundlage unserer Gesellschaft. Wir alle haben eine auf der humanistischen Bildung basierende Erziehung genossen in der Schule. Und der Humanismus ist so sehr Teil unseres Denkens, dass wir das oft schon gar nicht mehr merken. Mit diesem Grundgedanken wird die Erziehung so verändert, dass eine freie Entwicklung der Persönlichkeit des Menschen möglich wird. Es würde jetzt hier zu weit führen, die ganze geistesgeschichtliche Entwicklung über die Zeit nachzuzeichnen, aber etwas überspitzt bringt die Referentin Vera Birkenbiel das Thema auf den Punkt, wenn sie Folgendes sagt:
Das hier waren Sie zum Zeitpunkt Ihrer Geburt. Wenn Sie sich erinnern, es war eine ziemlich heiß und kalt, als Sie daraus kamen. Und das hier, diese gestrichelte Figur, symbolisiert das Potenzial, mit dem Sie geboren worden waren. Potenz haben wir alle, das ist die Masse, die Stärke, die Kraft, der Einzelne hätte können. Wenn das passiert wäre, wären Sie ein Homo sapiens und würden sich auszeichnen dadurch, dass Sie intelligent wären, kreativ wären, erfolgreich wären, zufrieden wären. Falls Sie jemanden kennen, sagen Sie Bescheid. Da ist nämlich in der Regel was dazwischen gekommen. Das nennen wir Erziehung. Und so hat man sie normal gemacht.
Mit anderen Worten, Erziehung sollte den Menschen nicht einengen, sondern sollte ihm ein maximal mögliches Maß an Freiheit für seine Entfaltung ermöglichen. Das ist der Grundgedanke des Humanismus und die Stelle, wo sich der Humanismus mit der Freiheit verbindet. Dahinter steckt als Idee im Prinzip die folgende Entwicklung. Zunächst einmal steht am Anfang die Freiheit. Die führt zur Entfaltung. Aus der Entfaltung entsteht dann Freude und Glück und letztlich ein gutes Leben. Klingt einleuchtend, oder? Vor allem im Blick auf den Totalitarismus und auf die Diktatur, die wir in der Vergangenheit erlebt haben und noch immer in einigen Teilen der Welt erleben, die so viel Leid produziert haben, zum Beispiel der Nationalsozialismus. Oder man überlege sich, wie das im Mittelalter war mit der Ständegesellschaft, wo man durch Geburt einem bestimmten Stand angehörte und dadurch entweder eben Freiheit hatte, gab es dann gewisse Privilegien, oder eben auf der anderen Seite stand die Unfreiheit der Bauern. Und daraus ist dann auch der Leitsatz der Französischen Revolution entstanden, in der man sich von dieser Zwanghaftigkeit befreit hat. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das klingt gut. Das ist das, was wir uns alle wünschen. Freiheit aller Menschen. Keine Sklaverei. Gleichheit. Keine Bevorzugung des einen und keine Benachteiligung des anderen. Und Brüderlichkeit, ein gemeinsames Miteinander. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt, da ist die Freude gemeint, aus der Europahymne. Kommen wir zur Bibel. Was sagt die Bibel zum Thema Freiheit? Ein paar Verse zum Thema Freiheit. Zunächst aus Lukas, Kapitel 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagenen in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Hier zitiert der Herr Jesus aus der Jesaja-Schriftrolle. Und das klingt doch ganz ähnlich zu den Idealen der Französischen Revolution. Freiheit auszurufen, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Oder aus Johannes 8, Vers 32. Und ihr werdet die Freiheit erkennen, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das passt gut zu dem, was die Frau Birkenbiel eben gesagt hat, denn die Erziehung, sagt sie ja, hat uns eingeengt, hat uns normal gemacht, normiert sozusagen, hat Intelligenz und Kreativität unterdrückt und Erfolg und Zufriedenheit verhindert. Es fehlt also scheinbar die Freiheit. Ist doch wahr. Oder Johannes 8, Vers 36. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. 2. Korinther 3, Vers 17. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Mit anderen Worten, die Bibel lehrt also auch Freiheit. Und wenn ihr jetzt völlig durcheinander seid, dann habt ihr das Problem verstanden, denn genau da liegt das Problem. Und damit verlasse ich die Einleitung und komme zu meinem ersten Punkt, um Ordnung in dieses Durcheinander zu bringen. Über Freiheit kann man nämlich überhaupt nur sprechen, wenn man das von und zu bedenkt. Freiheit gibt es ja nicht an und für sich. Das ist Nebel in Tüten. Sondern Freiheit gibt es nur von etwas und zu etwas. Als ich gestern die Predigt schon fertig hatte, habe ich noch einen Vortrag gehört von Viktor Frankl, der darauf hinwies, dass diese Unterteilung auf Nietzsche zurückzuführen sei. Ich habe das nicht mehr nachrecherchiert, möglicherweise. Aber ich glaube, auch wenn es von ihm kommt, hat er in diesem Fall recht. Ich möchte ein paar Beispiele dazu bringen. Freiheit gibt es zum Beispiel von Herrschaft zur Selbstverwirklichung. Wenn keine Fremdherrschaft uns in irgendeiner Weise einengt, dann können wir uns selbst verwirklichen. Freiheit gibt es zum Beispiel von der Sklaverei zur Entfaltung. Als Sklaven können wir uns nicht entfalten. Freiheit gibt es zum Beispiel von Armut zum Wohlstand. Klar, das sind Gegensätze. Oder Freiheit von Gott. Vielleicht zur Ausschweifung. Wenn ich mich nicht durch Gott und seine Regeln einschränken lasse, ist mir ja alles erlaubt. Auch eine Form der Freiheit. Oder Freiheit von der Sünde zur Gemeinschaft mit Gott. Freiheit von Versuchung und Freiheit zur Gerechtigkeit. Freiheit kann es auch von Egoismus geben, dann vielleicht zum Gehorsam. Freiheit von der Sucht zur Gesundheit. Und sogar Freiheit von der Selbstverwirklichung zur Selbstverleugnung. Also einfach nur von Freiheit zu sprechen, ist überhaupt nicht konkret und daher nutzlos. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, was soll das eigentlich bedeuten? Und auch die Heilige Schrift spricht von der Freiheit mit einem von und zu. Sehen wir uns noch einmal ein paar Verse zum Thema Freiheit an, die schon etwas anders klingen als das, was wir eben gehört haben. Zunächst Römer 6, die Verse 18 und 20. Freigemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Also hier gibt es ein Entweder-Oder. Entweder das eine oder das andere. Freiheit von beidem gibt es nicht. Gerechtigkeit und Sünde schließen sich hier gegenseitig aus. Oder Römer 8, die Verse 20 und 21. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Hier ist wieder von Freiheit die Rede, und zwar im Sinne der Schöpfung, zu der wir ja alle gehören. Die Schöpfung soll frei werden von der Vergänglichkeit, und zwar zu etwas, zur Herrlichkeit der Kinder Gottes und letzten Endes natürlich auch zur Herrlichkeit Gottes, denn wir werden dadurch ja Gott verherrlichen. Und hier wird schon deutlich, dass die Schrift eine ganz andere Freiheit meint als der Humanismus. Petrus fordert uns auf in 1. Petrus 2, Verse 15 und 16, dort heißt es, denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Denkmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Petrus fordert uns auf, aus der Freiheit heraus Gutes zu tun. Und hier gibt es beide Möglichkeiten. Die Bosheit auf der einen Seite oder der Dienst für Gott. Aber Moment mal, hier steht ja schon wieder was von Sklaven. Ja, hier geht es nicht um die erzwungene Sklaverei, sondern hier geht es um eine freiwillige Unterordnung. Wir lesen dazu zum Beispiel im Gesetz des Mose, 5. Mose 15, Kapitel 15, Verse 16 und 17, von den Sklaven, da heißt es: Und es soll geschehen, wenn er, der Sklave, zu dir sagt, ich will nicht von dir weggehen, weil er dich und dein Haus liebt, weil es ihm bei dir gut geht, dann sollst du einen Pfriem nehmen und ihn durch sein Ohr an die Tür stechen und er wird für immer dein Sklave sein und auch deine Sklavin sollst du so behandeln. Hier geht es also um eine freiwillige Unterordnung, auch wenn hier von Sklaverei die Rede ist. Das gleiche lesen wir auch nochmal im 2. Mose, Kapitel 21, die Verse 5 und 6. Ein weiterer Vers zum Thema Freiheit findet sich im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 22. Dort heißt es: Denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist der als freier Berufener ein Sklave Christi. Das klingt schon eher an das Zitat des Bruders aus Nordkorea an. Scheinbar wächst die Freiheit auch mit der Verantwortung vor Gott. Also, der als Sklave, als weltlicher Sklave, Berufene, heißt es hier, ist ein Freigelassener des Herrn, der hat dem Herrn gegenüber weniger Verantwortung. Ebenso ist der als freie Berufener ein Sklave Christi. Das ist hier ein Wortspiel mit diesen beiden Begriffen, Freiheit und Sklaverei, um eben deutlich zu machen, dass wir als Freie damit auch eine ganze Menge Verantwortung haben. Und auch eine Gefahr wird hier deutlich, wenn wir diese Verantwortung haben und ihr gerecht werden müssen. Eine Gefahr, die wir schon vom Geld kennen, das ich jetzt heute mal ganz bewusst ausgeklammert habe. Das Geld kann zum Gott werden. Davon hören wir in der Bibel als Mammon. Aber auch, und damit komme ich zum zweiten Punkt, auch die Freiheit kann zum Gott werden. Sprachlich stellt sich das ganz interessant dar durch diesen Begriff Idol. Idol, oder die Engländer kennen das unter Idol und die Amerikaner, ist ein Götze, also etwas oder jemand, welches die Stelle Gottes einnimmt. Und das geht sprachlich zurück auf Ideen, griechisch von Sehen, Erblicken, die Grundlage des Wortes Idee und ist in dieser Art verwandt mit dem Begriff Ideologie. Ideologie ist zusammengesetzt aus auch diesen beiden Teilworten Idee und Logos, also die Lehre von bestimmten Ideen, das System einer Weltanschauung, und auch das geht auf dieses Grundwort Idee zurück und ist tatsächlich entstanden zunächst als ein Schimpfwort gegenüber, also die Lehre einer Idee, und zunächst wurde das spöttisch im Deutschen bezeichnet als Schwärmer oder als Träumer, kommt auch aus der Französischen Revolution. Und eine solche Ideologie ist auch der Humanismus, von dem wir schon gehört haben. Und der Humanismus macht von der Idee, wenn er die maximale Freiheit für die Entfaltung der Persönlichkeit fordert, den Menschen zum Maß aller Dinge. Hab dazu mal ein Zitat herausgesucht von Anna Honecker. Sie sagt, als Kronzeugen und ersten Vertreter einer humanistischen Weltanschauung führt Schiller Protagoras an, dessen Homo Mensura-Satz die Kernaussage des Humanismus auf den Punkt bringt. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und da sehen wir schon, wie hier die Freiheit zum Gott wird. Der Mensch als das Maß aller Dinge, das erinnert uns an die Ursünde aus dem Garten Eden, an die allererste Sünde, wo es darum ging, dass der Mensch sein wollte wie Gott, erkennend Gutes und Schlechtes. Das heißt, der Mensch wird zum Maß aller Dinge und damit wird die Freiheit zum Gott. Und es ist ein Anliegen dieser Predigt, darauf aufmerksam zu machen, dass der Humanismus mit diesem Grundgedanken die Grundlage des Denkens unserer Gesellschaft ist. Die Grundlage unserer Gesellschaftsordnung, unserer Politik, unserer Schul- und Hochschulbildung, das ist so eng mit unserem Leben und mit unserer Kultur verflochten, dass wir es oft schon gar nicht mehr merken. Noch einmal zurück zu dem Zitat vom Anfang von dem Christen aus Nordkorea. Er sagt, das ist das Problem. Ihr habt viel Geld, viel Freiheit, sodass ihr letztlich an euer Geld und an eure Freiheit glaubt. Wir haben weder Geld noch Freiheit. Wir haben nur Jesus. Aber wir haben herausgefunden, dass Jesus genügt. Das sagt hier ein Christ zu einem Christen. Ich habe mich oft gefragt, wieso die Israeliten immer wieder Götzen angebetet haben. Die wussten es doch besser. Kann es vielleicht sein, dass wir manchmal auch an die Freiheit glauben, ohne das zu merken? Ich fürchte, mir ist das schon passiert. Und das ist Götzendienst. So wird die Freiheit zum Gott. Kommen wir zum dritten Punkt. Noch einmal der Humanismus auf der einen Seite. Der Humanismus macht den Menschen zum Maß aller Dinge, das hatten wir bereits. Er benötigt Freiheit von Regeln und Normen zur Entfaltung der Persönlichkeit. Und er geht davon aus, dass der Mensch von sich aus gut ist und dass man ihm nur Freiheit lassen muss, damit sich dieses Gute entfalten kann. Und interessant daran ist, dass der Humanismus die neuen Zwänge der Entscheidung, die plötzlich auftauchen, dabei scheinbar völlig übersieht. Kinder zum Beispiel bekommen dann nicht nur die Freiheit, sich für ein Geschlecht zu entscheiden, Stichwort Gender, sie werden sogar in der Grundschule bereits genötigt dazu, sozusagen gezwungen, sich damit zu beschäftigen. Wo ist denn da jetzt noch die Entfaltungsfreiheit? Es gibt noch viele weitere Beispiele in dieser Richtung, das aber hier nur am Rande. Demgegenüber möchte ich ein Wort aus dem Römerbrief stellen, Römer 8. Dort heißt es, denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Seit dem Sündenfall entscheidet der Mensch über Gutes und Schlechtes, aber er ist unfähig, das Gute zu wählen. Und was das bedeutet, das lesen wir in Galater 5. Dort heißt es: offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Schon eine lange Liste, aber und dergleichen am Ende macht noch einmal deutlich, dass sie noch immer nicht vollständig ist. Und was bedeutet das? Die Freiheit des nicht wiedergeborenen Menschen, also die Freiheit, die der Humanismus fordert, die Freiheit, die Vera Birkenbiel eben gefordert hat, damit der Mensch sich zum Homo sapiens entfalten kann, die führt bergab. Die führt nicht zum guten Leben, sondern zum Gegenteil. Sie führt in die Katastrophe und letztlich in die Unfreiheit, in die Sklaverei der Sünde. Ich fasse zusammen. Freiheit ist immer nur konkret, wenn sie von etwas und zu etwas ist. Alles andere ist Nebel in Tüten. Freiheit kann zum Gott werden und wird das bei uns vielleicht manchmal, ohne dass wir es merken, weil sie durch den Humanismus in einer falschen Art und Weise so eng mit unserer Kultur und unserem Denken verbunden ist, so eng inzwischen auch in unsere Schulbildung nach dem Marsch durch die Institutionen der Neomarxisten, die auf dem Humanismus aufbauen, so eng mit unserer Schulbildung verbunden ist, dass wir das vielleicht gar nicht mehr mitbekommen. Und Freiheit des natürlichen Menschen, des nicht wiedergeborenen Menschen, führt zur Sünde, zur Knechtschaft der Sünde und letztlich zur Katastrophe, nicht zu einem besseren Leben. Und von der Ewigkeit haben wir hier noch gar nicht einmal gesprochen. Ich möchte schließen mit zwei Bibelworten des Apostels Johannes. Das eine haben wir schon gehört, aber ich möchte es jetzt anders betonen, als ich das vorhin gemacht habe. Johannes 8, Vers 36. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Und das zweite steht im 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist eine Freiheit, die sich wirklich lohnt. Amen. Und wir werden dann gleich nach einer kurzen Pause uns in der Bibelstunde noch mit ein paar Fragen im Rahmen der Nachbeschäftigung besprechen. Die habe ich hier schon mal abgedruckt. Aber ich würde sagen, wir singen zunächst noch ein Lied und dazu gehe ich wieder nach unten zu meiner Familie.